Herzlich willkommen.
Ich würde gerne heute mit dem nächsten buddhistischen Schwerpunkt beginnen. Also was wir seit Herbst uns angeschaut haben, waren die grundsätzlichen Lehrkonstrukte, die schwerpunktmäßig im Pali-Kanon niedergeschrieben wurden oder dargelegt wurden, wo Buddhismusforscher davon ausgehen, dass das so die Lehre ist, die der historische Buddha gepredigt hat oder gelehrt hat. Was er wirklich gelehrt hat, weiß ja niemand, aber das kommt wahrscheinlich dem, was diese historische Persönlichkeit gemacht hat, am nächsten, sagen die Wissenschaftler. Und diese Tradition wird also in den Theravada-Ländern tradiert und bewahrt, also in Thailand, Burma, Sri Lanka. Das sind so die Schwerpunkte, glaube ich, in Asien. Und der Buddhismus hat sich aber sozusagen, jetzt ist immer die Frage, wie man das begrifflich fasst. Also so die gängige Formulierung ist weiterentwickelt. Die westlichen Buddhismusforscher vor 100 Jahren, Pi mal Daumen, haben gesagt, dass er sich degeneriert hat, weil dieser Begriff der Degeneration war so ein Lieblingswort des Ende des 19. Jahrhunderts. Und die haben gesagt, alles, was nicht im Pali-Kanon steht und sich buddhistisch nennt, ist eigentlich nicht mal richtig buddhistisch. Heute sehen wir das ein bisschen anders, weil der Begriff der Degeneration hat was Negatives. Und heute sieht man es eher als, also das, der nächste Begriff, der in dem Kontext genannt wird, ist, er hat sich weiterentwickelt. Und auch dieser Begriff hat so eine bestimmte Tönung transportierter. Das heißt, wenn man von so einem Entwicklungskonzept ausgeht, dann ist weiterentwickelt, könnte man als besser als vorher verstehen. Das heißt, was vorher ist, ist vielleicht primitiv und das andere hat sich dann weiterentwickelt und ist dann irgendwie entwickelter, erwachsener oder wie auch immer. Also auch mit diesem Begriff, sage ich mal, ist Vorsicht zu genießen. Und selbst in den Begrifflichkeiten, wie wir jetzt diese unterschiedlichen Phasen nennen, muss man auch wieder genau hinschauen, weil auch da wird mit abwertenden Begriffen gearbeitet. Also in vielen Lehrbüchern steht für diese frühe Phase des Buddhismus, die heute gängigerweise Theravada genannt wird, steht oft Hinayana. Und Hinayana ist ein abwertender Begriff der Richtung, die sich ab dem ersten Jahrhundert vor bzw. dann nach Christus entwickelt hat. Also die selbst haben sich als Mahayana genannt. Und Mahayana setzt sich aus zwei Begriffen zusammen. Aus Maha ist groß und Yana ist das Fahrzeug. Das heißt, die haben von ihrem Selbstverständnis, sind die davon ausgegangen, dass ihr Ansatz, so viele verschiedene Methoden zur Erleuchtung und zum Erwachen beinhaltet, dass ganz, ganz viele Menschen diesen Ansatz praktizieren können. Und die anderen, die sozusagen so eng sind und nur irgendwie halt ein begrenztes Reservoir an Techniken haben, die nennen wir kleines Fahrzeug. Und das ist dieser Begriff des Hinayana. Also auch ein abwertender Begriff und deswegen wird er eigentlich heute nicht mehr benutzt. Theravada heißt also, besteht auch aus zwei Silben, also aus Thera, das sind die Älteren, und Vada ist der Weg, also der Weg der Älteren. Ja, das kann man so historisch vielleicht zuordnen. Und auch da gibt es wieder eine Feinheit. Klassischerweise Und auch das ist so eine fiktive Zahl, weil es nicht mit der Realität wirklich übereinstimmt. Aber klassischerweise ist man in den ersten 400 Jahren davon ausgegangen, dass es 18 Hinayana-Schulen gibt oder gab. Und das Theravada war nur eine von den 18. Das ist aber die Schule, die überlebt hat. Und deswegen ist der Begriff für diese ganzen Konzepte, die sozusagen in den ersten 400 Jahren tradiert wurden, der Begriff Theravada auch nicht wirklich passend, weil das nur eine von 18 Schulen in diesem reichhaltigen Angebot war. Ja, also insofern kommt man da sehr schnell in diese begrifflichen Diskussionen hinein. Und da muss man vorsichtig sein. Also ab dem Frage? Na, also ab dem ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung sind, und daran macht man es eigentlich fest, sind neue Texte entstanden. Und von diesen Texten wird behauptet, dass die auch vom Buddha entstanden sind. Historisch gesehen stimmt es nicht, sondern die sind erst 400 Jahre nach dem Buddha entstanden, Pi mal Daumen. Aber die Texte beginnen immer damit, dass der Buddha gesagt hat oder so, also auch wie die alten Texte. Das hat natürlich was mit Rechtfertigung zu tun. Das heißt, die haben natürlich versucht, ihren Texten eine bestimmte Autorität zuzuordnen. Und wenn das ein Text vom Buddha ist, dann hat er natürlich eine höhere Autorität, als wenn das irgendein Text von irgendeinem kleinen Mönch ist oder so. So erklärt man das zumindest heute. Das Interessante an diesen Texten, die da neu entstanden sind, das ist eine ganze Textgruppe und da gibt es hunderte von Texten. Die nennen sich alle Prajnaparamita-Texte. Und Prajna ist die Weisheit und Paramita ist das Fahrzeug, das zum Übersetzen zum anderen Ufer gebraucht wird. Also die Weisheit, die zum anderen Ufer führt, könnte die Übersetzung sein. Und es werden unterschieden, diese Prajnaparamita-Texte nach Länge. Das heißt, es gibt kurze Prajnaparamita-Texte, es gibt Prajnaparamita-Texte mit 100 Silben, es gibt Prajnaparamita-Texte mit 500 Silben, mit 1000 Silben und so weiter und so weiter. Und diese Texte haben neue Aspekte der buddhistischen Praxis und deswegen und von der Selbstbenennung und der Abgrenzung dieser Richtungen nannten die sich Mahayana. Wichtig finde ich ist, dass das Mahayana innerhalb des Theravada entstanden ist. Das war also nicht getrennt. Das ist auch geografisch in Nordindien, wo zu seiner Zeit das Zentrum des Buddhismus war, also mit den buddhistischen Universitäten. Das ist dort in diesem universitären Kontext, also von Nalanda, wie diese großen buddhistischen Universitäten hießen, im mönchischen Kontext entstanden. Ja, das waren Diskussionen der Mönche untereinander. Und da haben die Mönche einfach verschiedene Konzepte gehabt oder verschiedene Schwerpunkte. Das war also kein Gegeneinander, sondern das war eine lebendige Diskussion eigentlich, müsste man sagen. In Nordindien. Das war, hat alles in Nordindien stattgefunden. Also die ganzen buddhistischen Entwicklungen, die wir heute sozusagen weltweit verstreut haben und die man teilweise geografisch zuordnen kann, sind alle, also von ihrer Basis her, alle in Nordindien entstanden. Ja? Und es gibt drei große Fahrzeuge, nennen wir es so, weil die nennen sich alle Fahrzeuge. Das erste Fahrzeug wäre das Hinayana, also da ist der Begriff Fahrzeug drin, also das, was wir heute als Theravada. Das zweite Fahrzeug ist das Mahayana, das große Fahrzeug. Und dann ab dem 8. Jahrhundert oder 6., 7., 8. Jahrhundert entsteht das Vajrayana. Und das ist das, was wir heute als tibetischen Buddhismus kennen. Aber das ist wieder so ein falscher Begriff, weil das ist kein tibetischer Buddhismus, sondern das ist ein indischer Buddhismus eigentlich. Der ist in Indien entstanden und dann durch die Invasion des Islams, ja, und die sozusagen als erstes mal die ganzen buddhistischen Klöster abgebrannt haben und die Mönche massakriert, weil aus islamischer Sicht ist Buddhismus keine Buchreligion, das heißt, die fällt nicht unter das Toleranzgebot, sondern das sind Götzenanbeter. Und Götzenanbeter sind eigentlich nicht so eine richtigen Menschen irgendwie. Und daraufhin gab es eine riesige Fluchtbewegung. Und die Fluchtbewegung ging in den Norden, in den Himalaya, also in sozusagen das tibetische Königreich. Und Tibet war dadurch, dass es geografisch abgeschlossen ist durch den Himalaya, war es eigentlich bis in die 60er Jahre, also 1950, ein geschützter Raum und hat diese Art des Buddhismus, der im 8. Jahrhundert, also es gab zwei Flüchtlingsbewegungen, eine ab dem 8. Jahrhundert und dann nochmal eine zweite ab dem 11. Jahrhundert, 12. Jahrhundert. Ja? Und in diesem Zeitraum ist diese Art von nordindischen Vajrayana-Buddhismus nach Tibet gekommen und dort über die Jahrhunderte konserviert worden, sodass dort diese Art des Buddhismus, also da gab es natürlich auch Anpassungsprozesse, ja, aber die Grundlagentexte oder ein Großteil der Grundlagentexte sind alles Texte, die aus Nordindien nach Tibet kamen. Deswegen ist der Begriff tibetischer Buddhismus wieder falsch, weil der sozusagen geografisch einengt. Weil zum Beispiel in Ladakh, was Teil von Indien ist, wird diese gleiche Art von Buddhismus praktiziert. Das heißt, der richtige Begriff ist Vajrayana und Vajra ist der Diamant. Das heißt, das ist das nennt von der Selbst, also von der Selbstbenennung heißt das das diamantene Fahrzeug. Also das sind diese drei großen, ja, und diese Form des Buddhismus, die ab dem 1. bis 500, 600 sozusagen in Nordindien sehr stark vertreten war, das Mahayana, hat sich dann ab dem 1. Jahrhundert und also auch vor dem also vor unserer Zeitrechnung und auch dann im Anschluss an die Zeitrechnung über die Seitenstraße nach China ausgebreitet und ab dem 1. Jahrhundert hat sich das dann in dieser, also diese verschiedenen Ansätze, müsste man sagen, in China entwickelt und in China gibt es dann nochmal ganz viele verschiedene Traditionen und ab dem 5. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung, also 5. Jahrhundert nach dem ist so ein also Markierungsmeilenstein, könnte man sagen, historisch gesehen, ist also auch von Indien der Zen-Buddhismus also nach China gekommen. Aber das ist keine neue Form gewesen, weil der chinesische Begriff für diese Richtung nannte sich Jhana. Und Jhana ist der Sanskrit-Begriff für Vertiefungen, für Konzentration, ja, für diese Vertiefungsstufen, die hatten wir ja schon, ja, die verschiedenen Konzentrationsstufen. Und die Chinesen haben das nur anders geschrieben, mit Channa, Jhana-Buddhismus, weil diese Form des Buddhismus offensichtlich sehr starkes Gewicht auf Meditation gelegt hat. So, dann haben sie es irgendwann in den Jahrhunderten haben sie es verkürzt, und dann hieß es nur noch Jhana-Buddhismus. Und der kam dann in dem 11., 12. Jahrhundert über diesen Kulturtransfer über Korea nach Japan. Und dort nannte sich dieser Ansatz Zen-Buddhismus. Und Zen-Buddhismus war aber auch nur eine von vielen verschiedenen Richtungen. Das heißt, ab dem 7., 8. Jahrhundert gab es schon unterschiedlichste buddhistische Richtungen in Japan, die es heute immer noch gibt. Nur durch die Förderung der Samurai, die haben den Zen-Buddhismus sehr stark gefördert und dadurch ist er im Westen vielleicht so bekannt geworden wie in den Klöstern oder keine Ahnung, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber die Grundkonzepte, selbst vom Zen-Buddhismus in Japan, basieren auf dem indischen Mahayana. Das ist wichtig. Ja, also, und bestimmte Texte sind in Indien entstanden und sind sozusagen werden in China rezitiert und praktiziert und geübt und besprochen und auch in Japan. So. Also deswegen muss man da mit den Begriffen, sage ich jetzt mal, sich genau anschauen, was meint man eigentlich. Und wir beschäftigen uns ja mit Grundkonzepten und eigentlich sind die maßgeblichen Grundkonzepte alle in Nordindien entstanden. Punkt. So, und dann gibt es halt kulturelle Ausprägungen, Schwerpunktversetzungen und so, aber das, was den Kern dieser Konzepte ausmacht, kommt alles aus Indien. Und deswegen gibt es auch keinen Widerspruch eigentlich. Und das ist auch die Perspektive des Dalai Lama, der versucht, das Verbindende dieser Ansätze zu sehen und nicht dieses, wir sind besser als die anderen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil diese Konkurrenzgeschichten finden wir, also das war so sehr stark vertreten der ersten Generation von asiatischen Lehrern, die in den Westen kamen und die in ihrem Land, weil die ja nichts anderes kannten, ja, also irgendein Theravada-Mönch hat noch nie was von Zen-Buddhismus gehört, ja, weil der einfach nur in seiner Blase gelebt hat. Und dann die Zen-Mönche in Japan haben nichts von Theravada und waren so überzeugt, dass ihr es das Beste ist. Ja, und ein Freund von mir, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Reihenfolge war, ob der zuerst Zen-Mönch war und dann Theravada-Mönch geworden ist oder umgekehrt. Auf jeden Fall, als er gewechselt hat, ich glaube, er war erst Zen in Japan und dann ist er nach Burma gegangen oder so. Und sein Zen-Lehrer war ganz erschüttert, ja, wie kann man denn sozusagen von diesem tollen Zen zu diesem primitiven Theravada gehen und so. Und das ist so diese kulturelle Prägung, die wir im Westen eigentlich überwinden können, weil wir die Situation haben, dass, in Wien ist das zum Beispiel so, am Fleischmarkt, an der buddhistischen Religionsgesellschaft, ist, im ersten Stock gibt es also das Zendo, also ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber zu meiner Zeit war das so, daneben gab es das Theravada, die Theravada-Gruppe, dann ganz hinten gab es noch die Trikunkachi, also eine tibetische Gruppe, im zweiten Stock gab es die Kamakachis. Das heißt, man war Tür an Tür und hatte die Möglichkeit, also die unterschiedlichen Traditionen kennenzulernen und das Verbindende einfach zu sehen. Ja, und dann kam es trotzdem immer wieder zu Situationen, wo dann irgendein tibetischer Lehrer oder aus einer anderen Tradition abfällige Bemerkungen über andere Traditionen gemacht hat. Und das ist offensichtlich menschlich, aber es führt wirklich, also ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Und das Angenehme von Dalai Lama, also weil die Tibeter waren auch Spezialisten in sich abgrenzen von unterschiedlichen buddhistischen Richtungen innerhalb von Tibets. Ja, das waren alles Vajrayana-Richtungen, aber da gab es dann verschiedene Traditionslinien, die sozusagen ihren Ursprung alle nach Indien zurückgeführt haben. Aber da gab es dann diese großen vier Schulen, also die Kachus, die Sakyas, die Geluks und die Sakyas, Kachu und die vierte habe ich vergessen, Nyingmas, ja, das sind die vier großen. Und die haben sich sozusagen gegenseitig bekriegt, die haben teilweise gegenseitig ihre Klöster abgefackelt, also ganz arg. Ja, also Ja, also die haben sich da überhaupt nichts. Also insofern gab es da in Tibet auch Konflikte zwischen den Traditionen und der 14. Dalai Lama ein Schwergewicht, weil auch Exil, denke ich mir, ja, weil da eh so wenige überlebt haben und viele Traditionen auch am Aussterben sind, weil es einfach keine Reinkarnation mehr gibt, keine Klöster mehr gibt, wo es Ausbildung gibt. Ja, also das, ich sage mal, sind die äußeren Bedingungen und vielleicht auch von seiner Persönlichkeit her hat er also den Schwerpunkt drauf gelegt, dass alles buddhistische Richtungen sind. Und er ist sozusagen einen Schritt noch weiter gegangen. Es gibt im Tibet gab es also eine Richtung, die sehr schamanistisch ausgelegt war. Also westliche Buddhismusforscher sagen, dass das die ursprüngliche Religion gewesen sein soll. Wobei die heutige Erscheinungsform das ist sehr ähnlich wie Buddhismus. Ja, die machen die gleichen Übungen und so, aber halt manchmal, wenn man sozusagen in den tibetischen Richtungen die Stupa rechts herum umrunden muss oder soll, dann machen die das halt anders herum und so. Ja, aber von den Ausbildungskurrikulas ist das alles sehr, sehr ähnlich. Ja, also, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass der Dalai Lama, also das ist die Bön-Religion, und er selbst in einem Statement, was vollkommen von vielen traditionellen Buddhisten sehr abwertend wahrgenommen wurde, aber er hat gesagt, selbst das Bön ist eine tibetische Religion und gehört zu Tibet dazu, wie die buddhistischen Richtungen. Das heißt, er hat selbst dieser aus der buddhistischen Richtung, feindlich gesehenen Richtung, einen Status eingeräumt. Das zeigt so ein bisschen seine geistige Horizont und Weite, dass er wirklich und auch ja, also wie das dann zu den anderen Traditionen ist, also offiziell ist er sehr wohlwollend also auch zum Theravada und zu Zen und so, aber trotzdem wird natürlich in der Lehrtradition des Vajrayanas behauptet, dass das die weiteste Entwicklung sein soll. Also die Lehrtradition, auf die ich mich beziehe, also jetzt mit Goldstein und Salzberg, das ist eine Tradition, die versucht, das Gemeinsame von den verschiedenen Traditionen zu sehen, und die laden auch in ihre Meditationszentren unterschiedliche Vertreter der Richtungen ein und zeigen damit, dass man von jeder Richtung etwas lernen kann, so wie auch der Dalai Lama es sagt, das ist so wie ein reichhaltiges Menü oder reichhaltige Speisekarte im Restaurant. Jeder ist unterschiedlich und jeder sucht sich halt das raus, was für ihn am besten passt. Und da gibt es kein Besser und kein Schlechter, sondern es geht um Vielfalt. Und das ist so ein bisschen die Haltung der österreichischen buddhistischen Religionsgesellschaft mit sehr vielen Spannungen. Aber im Prinzip geht es darum, die Vielfalt zu manifestieren. Und das heißt aber nicht, dass man alles machen muss, sondern das heißt, dass man wirklich das schaut, was für einen selbst das Passendste ist und die passendste Methode ist. Ja, also deswegen finde ich ein breites Studium der verschiedenen Traditionen hilfreich, um sich ein eigenes Urteil bilden zu können, um dann wirklich sich sozusagen für einen Ansatz zu entscheiden und dort dann auch zu bleiben, damit man die Tiefe entwickeln kann. Weil wenn man nur von Lehrer zu Lehrer hüpft, aus verschiedenen Traditionen, dann kriegt man zwar viele Eindrücke, aber man kommt selbst nicht in die Tiefe. Das muss man wissen. Also insofern ist auch Vielfalt mit Vorsicht zu genießen. Und all diese Konzepte, die wir uns bis jetzt angeschaut haben, sind implizit im Prinzip in allen darauf aufbauenden buddhistischen Traditionen mit dabei. Das ist, glaube ich, wichtig. Auch wenn die Traditionen das teilweise nicht mehr in ihrem Repertoire haben. Aber das wäre, glaube ich, die Lesart aus westlicher Perspektive. Oder vielleicht nur meine Lesart oder so. Also zum Beispiel im Zen-Buddhismus findet man in den meisten, also eigentlich in den traditionellen japanischen Texten den achtfachen Pfad nirgends erwähnt. Gibt es nicht. Und dann hat man natürlich so eine interessante Situation, wenn dann Lehrer, japanische Lehrer nach Deutschland oder Europa kommen und dann gefragt werden. Und in der ersten Phase mussten die sozusagen erstmal ihren eigenen Standpunkt klären. Ja? Die mussten sich sozusagen erstmal mit diesen Konzepten vertraut machen, um dann sagen zu können, ja, das haben wir natürlich auch mit drin, aber halt nicht so explizit wie im Pali-Kanon. So, ja? Und das kommt dann immer wieder auf den jeweiligen Lehrer drauf an und auch auf die Lehrpraxis. Also das heißt, wie unterrichtet ein Lehrer? Und manche Lehrer unterrichten einfach sehr, sehr reduziert. Und das Zen zum Beispiel ist ein Ansatz, der sehr, sehr reduziert lehrt. Also das heißt, diese Konzepte im Pali-Kanon kommen dort kaum vor, weil ein Schwerpunkt auf eigene Erfahrung, auf Meister-Schüler-Beziehung Wert gelegt wird. Teilweise auf Koan-Studium. Also ja, aber die Spannbreite der Lehrer ist halt von Lehrern, die diese Konzepte mit dabei haben, zumindest implizit, bis hin zu Lehrern, denen das sehr fremd ist. Und das findet man alles in diesen unterschiedlichen Traditionen. Ja, wie auch im tibetischen Buddhismus oder im Vajrayana findet man Leute, die sind sehr wohl mit diesen Konzepten des, also des Theravada vertraut, und andere sind wahrscheinlich auch vertraut, wenn sie eine traditionelle Ausbildung haben, aber die lernen das einfach nicht, weil die einen anderen Schwerpunkt haben. Ja, die machen zum Beispiel nur Meditationen mit irgendwelchen Visualisationen und Pujas und sowas. Ja, und dann kommt der achtfache Vater auch nicht mehr drin vor, zumindest implizit. Also so glaube ich, ist es gut, wenn man einfach eine breite Basis hat, dass man die Konzepte kennt und dann schaut, wie kann ich das in meinen eigenen Alltag integrieren, was ist sozusagen für mich der Fokus und ja, wie setze ich das im eigenen Alltag um. Also ich sehe jetzt gerade, ich habe eine sehr ausführliche Einleitung gesagt. Ja, vielleicht lassen wir es dafür heute so stehen, weil ich glaube, jetzt inhaltlich nochmal anfangen macht wenig Sinn. Dann würde ich nächste Woche vielleicht damit beginnen wollen, dass wir also, ich denke mal, jetzt dieses Sommersemester dazu benutzen, uns das Mahayana genauer anzuschauen. Also zumindest die Konzepte im Mahayana genauer anzuschauen. Ich glaube, das macht irgendwie Sinn. Okay, danke.